Rheingau-Kompass. Der Rheingau-Podcast.
Gude und Hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Rheingau-Podcasts. Mein Name ist Axel Johmeier und heute habe ich als Gast Julius Wagner von der Stiftung Kloster Eberbach zu Gast. Hallo.
Grüße. Freue mich sehr. Hi, ja. Grüß dich, lieber Axel.
Du, weit hattest du es ja nicht, ne? Vom Kloster Eberbach zum Tonstudio, oder?
Ich wurde ja sogar schon gefragt, ob ich es gelaufen bin.
Wie weit ist es?
Ach, das sind 4 Minuten mit dem Auto hoch in den Rheingau, also noch weiter in die Weinberge hinein. Also durch einen Kassensprung.
Bist du mit dem Auto gekommen?
Natürlich. Das ist ein wunderschöner Weg, aber so schnell rüber ist besser mit dem Auto.
Ja, Kloster Eberbach ist ja sehr bekannt in der Region, hat eine Riesengeschichte und das können wir natürlich alles nicht abarbeiten, aber vielleicht trotzdem mal, bevor wir zu dem Kloster selber kommen, etwas zu dir. Was heißt denn, du bist von der Stiftung Kloster Eberbach? Was für eine Funktion hast du? Wie heißt dein Titel? Wie bist du da hingekommen?
Ja, also die Stiftung Kloster Eberbach ist zuständig für das Kloster, heißt also für das Kulturdenkmal, für das Baudenkmal, wenn man so möchte, und verantwortet eigentlich alles innerhalb der klösterlichen Umfassungsmauer. Und dazu gehört natürlich die Denkmalpflege, das heißt die Bauerhaltung und Sanierung des Gebäudeensembles, das immerhin seit 1136 kontinuierlich gewachsen ist und heute mit 3,8 Hektar umbautem Raum eine stattliche Größe darstellt, aber natürlich auch alles, was dem Kloster Leben bringt, also eine Fülle an Veranstaltungen. Wir kümmern uns darum, dass die Anlage gut aussieht und dass eben einfach viel im Kloster stattfindet. Und die offizielle Bezeichnung meines Titels, die ist Vorstandsvorsitzender der Stiftung Kloster Eberbach.
Und was macht so eine Stiftung denn aus?
Naja, also Stiftungen insgesamt bildet man ja meistens um ein Vermögen zu einem bestimmten Zweck, ne? Also viele private Stiftungen gibt es, die auf großen Vermögen beruhen und die ganz unterschiedliche Zwecke verfolgen, karitative, philanthropische, künstlerische, soziale. Und in unserem Fall ist der Zweck eben der Erhalt und die Sicherung für zukünftige Generationen dieses kulturellen Erbes und des Baudenkmals, das ein hessisches Erbe ist. Also unsere Stifterin ist das Land Hessen.
Und was hat dich jetzt dafür prädestiniert, so eine Aufgabe übernehmen zu dürfen?
Das muss man eigentlich andere fragen. Ich führe mit einem sehr starken und engagierten Team alle Belange rund um das Kloster. Dazu gehört sehr viel Marketing, sehr viel Connecten und Networking, weil wir ja doch einfach viele Veranstaltungen bei uns haben, weil das Kloster eine Stätte der Begegnung ist. Und ich glaube, insgesamt prädestiniert, das kann man vielleicht gar nicht so genau sagen, in erster Linie Leidenschaft und Liebe zu diesem besonderen Ort. Das sind, glaube ich, ganz entscheidende Voraussetzungen, um überhaupt dort arbeiten zu können oder sagen wir mal, um gute, vertretbare Arbeitsergebnisse im Sinne des Klosters zu leisten.
Bist du aus dem Rheingau?
Nein, ich lebe in Wiesbaden, komme ursprünglich aus Herborn im Mittelhessischen, habe in Bayern studiert, war in Berlin und war die Zeit vor dem Kloster, ich bin jetzt 2,5 Jahre hier, war ich 14 Jahre lang Hauptgeschäftsführer des DEHOGA in Hessen, des Hotel- und Gastronomieverbandes.
Ah, okay. Ja. Ja, schauen wir mal rein in die Geschichte. Also soweit ich weiß, 12. Jahrhundert ging es irgendwie los und Zisterzienser.
Sehr gut.
Ja, schon mal gut.
Damit bist du schon ziemlich weit vorne, würde ich sagen.
Ganz am Anfang in der Geschichte.
Ja, aber auch ziemlich weit vorne, da die meisten mit dem Orden der Zisterzienser gar nicht so viel anfangen können. Er ist heute auch bei weitem nicht mehr so bekannt wie Benediktiner, Franziskaner oder Dominikaner. Insofern schon mal ziemlich gut, ja.
Naja, es war wohl der erste groß organisierte Orden überhaupt.
Ja, der erste vor allen Dingen, das ist dann schon sehr speziell, aber der erste vom Vatikan tatsächlich offiziell anerkannte. Der Benediktinerorden, dessen Klöster wir heute viel mehr kennen, weil davon gibt's viel mehr. Hier in Rüdesheim, oberhalb von Rüdesheim-Aibingen, ist ja die Benediktinerinnenabtei St. Hildegard, ein lebendiger Schwesternkonvent. Die kennt man viel mehr und die sind auch älter, die gab es schon vorher. Nur die Kirche hat eben die Zisterzienser als ersten Orden offiziell anerkannt.
Aber weißt du etwas darüber, wie hat man sich das vorzustellen? Da sind jetzt Mönche, wo kommen die her? Und die sagen einfach, hier in dem Tal, da wollen wir ein Kloster gründen.
Ja, genau. Und weil das so, wie du es gerade auch schon ansprichst, so ein bisschen man sich überlegt, wie kann das sein, gibt es darüber natürlich eine große Legende. Warum ausgerechnet an diesem Ort? Eberbach liegt ja etwas zurückgezogen vom Rhein. Man kann das von Weitem nicht erkennen. Man muss wirklich auch bewusst hinfahren. Und erst im letzten Moment öffnet sich das Kisselbachtal und dann auch das Kloster. Das ist typisch zisterziensisch im Übrigen. Und es gibt die Legende, dass der Erzbischof von Mainz, Adalbert, Bernhard von Clairvaux zu Gast hatte. Bernhard von Clairvaux gilt als die große Lichtgestalt des Mittelalters und des damals noch jungen Zisterzienserordens. Und die begingen also dieses Areal im Rheingau und suchten nach dem Standort zur Gründung eines Klosters, und als sie ans Kisselbachtal kamen, ist ihnen ein Eber erschienen und sprang dreimal im Zickzack über den Kisselbach und soll dann noch mit seiner Schnute die Umrisse eines Klosters ins Erdreich gezogen haben. Und so fiel die Entscheidung.
Ja, Legenden müssen sein, das erhöht das Ganze.
Unbedingt, ja, ja, unbedingt.
Und da ist ja ein klassischer lateinischer Spruch, ora et labora.
Ja.
Und der steht, glaube ich, sehr markant für diese Mönchsgemeinde.
Sogar sehr, da hast du sehr recht, ja. Der kommt aus der benediktinischen Ordensgemeinschaft, aus der älteren, aus der Regel des heiligen Benedikt. Ora et labora kennt eigentlich heute jeder, also bete und arbeite. Und die Zisterzienser, die sind eigentlich der Orden, der sagt so, back to the roots, zurück zur ganz strikten Befolgung der Benediktsregel. Und das Ora et Labora ist ein ganz wesentlicher Bestandteil. Und die Zisterzienser haben wirklich einen besonderen Ethos der Arbeit geprägt und waren, um das mal ganz kurz zu sagen, deshalb auch wirtschaftlich unglaublich erfolgreich.
Genau, und Labora war in den Weinbergen.
Mhm, genau.
Ja. Vielleicht magst du dazu mal was sagen, weil das ist ja eigentlich das Merkmal des Kloster Eberbachs und das geht über Jahrhunderte.
Ja.
Das denke ich sehr interessant, wenn du da mal was erzählst.
Ja, absolut. Du hast ja eingangs gesagt, dass Kloster Eberbach in der Region sehr bekannt sei. Ich hoffe auch über die Region hinaus. Richtig allerdings ist, das ergeben alle unsere Marktforschung, dass Kloster Eberbach weit über die Region als Weingut bekannt ist. Und das vollkommen zu Recht, denn die Mönche haben schon im 12. Jahrhundert angefangen, neben Landwirtschaft, Fischzucht und Forstwirtschaft den Weinbau intensiv zu betreiben und haben bis in die Endzeit des Klosters das sehr, sehr erfolgreich umgesetzt. Und im Grunde waren Weinbau und Weinhandel für Kloster Eberbach der mega, mega Wirtschaftszweig schlechthin. Die haben schon im Mittelalter Handel mit ganz Europa ihrer Weine betrieben. Und so steht heute auch das Weingut Kloster Eberbach. Das ist die Einrichtung neben uns, unsere Schwestereinrichtung mit der Stiftung, steht Kloster Eberbach für ja, eine ungebrochen seit über 880 Jahren bestehende Weinkultur.
Und das war auch der Beginn. Also Sie haben sich von Anfang an fokussiert auf den Weinbau?
Ja, von Anfang an. Neben der Legende gibt es ja auch eine Wahrheit. Und die Wahrheit, die ist tatsächlich so, dass der besagte Erzbischof hier ein Kloster neu gründen wollte. Es gab schon vorher ein kleines, das hat nicht funktioniert. Und tatsächlich hat er sich mit Bernhard von Clairvaux verständigt. Und was geschah? Bernhard von Clairvaux entsandte aus den zisterziensischen Stammlanden im französischen Burgund eine Abordnung von Mönchen, die als erste hier hergekommen sind und das Kloster errichtet haben. Und nun ahnt man es, das ist natürlich ein großer Glücksfall, da kommen Mönche aus dem Burgund. Die Bourgogne ist ohnehin schon eine traditionsreiche Weinregion mit eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten in eine ebenfalls traditionsreiche, seit römischer Zeit etablierte Weinregion. Und das ist natürlich ein Match. Und das Erste, was sie machen, ist den weltberühmten Steinberg zu roden und fangen dort tatsächlich sofort nach Bezug dieses Areals mit dem Weinbau an und wachsen innerhalb kürzester Zeit. Und ja, das war von Anfang an gewollt und auch der erfolgreichste Wirtschaftszweig.
Was ich mir nicht ganz erschließt, was ich weiß über die Zisterzienser, ist, dass sie ja sehr asketisch gelebt haben. Und das passt ja für mich überhaupt nicht zum Wein. Oder haben sie ihre Askese weggetrunken, um darüber wegzukommen? Oder?
Ja, aus heutiger Sicht könnte man das so meinen. Damals ist das alles nur kein Widerspruch. Die Zisterzienser sind die Asketen, sie sind die ganz strengen und die, wie gesagt, back to the roots, die Benediktsregel besonders ernst nehmen. Der Weinbau allerdings, auch in spiritueller, in biblischer Hinsicht, steht nicht für Ausschweifungen oder übermäßigen Genuss. Wir sind im Weinberg des Herrn. Im Übrigen ist es ganz gleich für den zisterziensischen Mönch, ob er Schafzucht, übrige Landwirtschaft oder Weinbau betreibt. Er arbeitet zunächst für den Erhalt und die Sicherung der klösterlichen Lebensgemeinschaft. Sehr schnell wachsen die Erträge so sehr an, dass Handel betrieben werden kann, aber auch nur mit dem Zweck, die klösterliche Lebensgemeinschaft zu finanzieren. Und insofern,
also sie waren immer stets unabhängig?
Sie waren immer unabhängig. Unabhängig von Kirche, unabhängig von Bistum Mainz. Eberbach stand, wie die meisten Klöster heute auch, auf eigenen Füßen und musste das auch bewerkstelligen. Später ist das dann auch mal wesentlich schwieriger geworden. Aber prinzipiell waren sie autark. Ja, und sie waren gerade durch den Weinbau und den Weinhandel unglaublich mächtig. Und man darf nicht vergessen, im Mittelalter trank man nicht so gerne Wasser. Wir haben zwar eigene Quellen in Eberbach und damit eine hohe Wasserreinheit, aber trotzdem galt Wasser grundsätzlich als problematisch. Und die Mönche haben tatsächlich sehr viel Wein auch den ganzen Tag über getrunken. Der war allerdings vermengt und war lange nicht so alkoholstark wie heute.
Ja, wesentlich leichter, glaube ich.
Absolut. Es war ein alter.
Da sind sie am Einklang mit Schiller und Goethe.
Ja.
Die haben sich auch darüber hauptsächlich ernährt.
So ist es, ja.
Weißt du, ob Goethe im Kloster gewesen ist? Denn er war ja auch im Rheingau.
Ich weiß es. Nein, er war es nicht. Denn als Goethe hier im Rheingau gewesen ist, war das Kloster prinzipiell für ihn gar nicht betretbar, denn es war noch ein lebendiger Konvent und damit auch ein abgeschlossener Bereich für die Außenwelt.
Okay, jetzt ist die Klostergeschichte ja eine Erfolgsstory. Mhm. Und warum hört sie irgendwann auf?
Weil diese Erfolgsstory basiert maßgeblich auf einer Utopie, nämlich auf der Utopie dieser zisterziensischen Gemeinschaft, ein Paradies auf Erden zu schaffen, mit diesen Regeln, an die man sich hält, auch mit der Mauer, die das umfasst. Man schließt sich ab, man zieht sich von der Welt zurück, um seinen Weg zu sich selbst, wie die Zisterzienser sagen würden, zu Gott zu finden. Und dann aber doch mit der Umwelt agiert. Siehe Weinhandel über den eigenen Handelshof Köln bis nach ganz Europa. Es bleibt gar nicht aus, dass äußere Einflüsse durch die Klostermauer eindringen und spätestens mit Pestepidemien, mit der Reformation, dem Dreißigjährigen Krieg erleidet man schwere Schläge, für die die Mönche erstmal gar nichts können, aber von denen sie betroffen sind. Und dann sind wir in einem Schweinsgalopp durch die Jahrhunderte auf einmal im Jahr 1803, als napoleonische Truppen sehr viele deutsche Gebiete links des Rheins bereits erobert hatten und wir ohnehin in einer Phase sind, in der Klöster und Kirchengüter in der Kritik standen, und dann löst man dieses Kloster mit einem Schlag auf und befriedigt die Bedürfnisse anderer weltlicher Fürsten und schlägt ihnen den Besitz zu. Und das war das Ende der Zisterzienser in Eberbach, aber bei weitem nicht das Ende von Kloster Eberbach.
Das ist ja interessant. Also das wird aber nicht von Napoleon bestimmt, sondern...
Nein, das machen die deutschen Fürsten selber. Das macht der sogenannte Reichsdeputationshauptschluss. Da haben sich im Prinzip alle deutschen Staatenlenker, und das waren ja einige, zur damaligen Zeit zusammengeschlossen und haben nach Lösungen gesucht, wie sie insbesondere diejenigen ihrer Kolleginnen und Kollegen entschädigen können für ihre Gebietsverluste, ohne in einen aussichtslosen Kampf mit Napoleon treten zu müssen. Napoleon hatte ja Mainz auch schon besetzt. Wir alle kennen, oder die meisten von uns kennen bis heute einen Effekt aus dieser Zeit, nämlich die Kirchensteuer. Die Kirchensteuer ist nach wie vor eine daraus resultierende Kompensationsleistung an Kirche, hier in dem Fall auch die Klostergüter, für diese Enteignungswelle der Säkularisierungszeit.
Und weißt du, was aus den Mönchen dann geworden ist?
Ja, es waren nur noch 18 da. Daran kann man schon ablesen, das sind nicht mehr allzu viele. Im Hochmittelalter haben wir immerhin 150 Mönche und 400 Laienbrüder. Zu dieser Zeit nur noch 18. Wir sehen schon, das Kloster, die Klösterwelt insgesamt war im Niedergang. Und die sind einfach zurück in ihre Heimatpfarrgemeinden. Man kann heute noch das Grab von Leonhard Müller, dem letzten Abt, in der Kirche in Rüdesheim besichtigen.
So, jetzt hört das auf, ein Kloster zu sein.
Ja.
Und die bestimmen einfach, was damit gemacht wird. Oder zu was haben sie sich entschieden? Was wurde daraus?
Die Herzöge von Nassau, die das Kloster übernahmen, jetzt sind wir so ein bisschen in der hessischen Geschichte, denn die Herzöge von Nassau sind im Prinzip die Haus- und Hoffürsten unserer Region, vor allen Dingen um Wiesbaden herum. Die bekamen das Kloster und die machen etwas, was ungebrochen bis heute alle, auch das Land Hessen mit dem Staatsweingut gemacht hat. Sie setzen den Weinbau und den Weinhandel fort. Denn das hat super funktioniert und es gab ja auch gar keinen Grund, da eine Zäsur zu zeitigen, und man nahm einen wirklich gut dastehenden, riesigen Weinbaubetrieb in Empfang. Und für das Klosterareal, das Baudenkmal heute, da fand man verschiedene Nutzungen. Es wurde eine Irrenanstalt eingerichtet.
Eine was?
Eine Irrenanstalt, also eine herzoglich-nassauische Heilanstalt, wie es hieß. Daraus ist später dann die Eichberg-Klinik, Vitos-Kliniken heute hervorgegangen.
Ja, die liegen ja daneben.
Die liegen daneben, ja. Auch ziemlich groß. Ja. Seit den 1849er Jahren sind die umgezogen auf den Eichberg. Es gab eine Strafanstalt, es gab eine Verbesserungsanstalt, später eine preußische Garnison im Ersten Weltkrieg, als es aber schon längst preußisch war, ein Lazarett. Und so hat das so eine unterschiedliche Nutzung genommen, bis dann mit Ende des Zweiten Weltkrieges Preußen unterging und auch hier eine neue Eigentumsbasis geschaffen wurde und Hessen an den Zug kam. Und auch die Hessen, übernahmen den Weinbau und haben dann in den 90er Jahren die hessischen Staatsweingüter ausgegründet und die Stiftung gebildet, um sich um das Kulturdenkmal zu kümmern.
Also das heißt, die Tradition des Weinbaus ist durchgehend, obwohl verschiedene Nutzungen dort waren.
Das können wir mit großem Stolz sagen. Wir betreiben Weinbau seit dem Jahr 1136 ohne Unterbrechung.
Aber wer hat es denn gemacht in der Zeit, als es dann nicht mehr in den Händen der Mönche war? Wer hat das beaufsichtigt, wer hat das fortgeführt, wer hat die Reben gepflegt und so weiter?
Also das wurde über die nassauische Verwaltung, die fürstliche Verwaltung, übernommen. Die haben dann dort ihre Profis geschickt. Das waren also immer Kellermeister, es waren immer erfahrene Weinbauleute, die am Start gewesen sind. Die Nassauer waren damit sehr erfolgreich, aber noch viel erfolgreicher waren die Preußen, die das Kloster 1866 mit der gesamten Herrschaft über Nassau übernommen hatten. Und Preußen hat richtig viel in Forschung und Entwicklung investiert. Auch ein bisschen, weil es damals unter preußischer Zeit erst recht um die Jahrhundertwende galt, einen gewissen imperialen Erste-Platz-Anspruch in der Welt einzunehmen, so auch beim Wein. Und so hat man sich in den Wettbewerb mit den top-französischen Weinen der Welt begeben und hat das auch geschafft und war kurz vor dem Ersten Weltkrieg mit Sicherheit das teuerste und erfolgreichste Weinprodukt neben den französischen Weißweinen der Welt schlechthin.
Hat sich denn das Areal vergrößert? Du hast vorhin gesagt, es wurde ja eingemeindet oder durch eine Mauer umgeben.
Ja. Ja.
Wurde dazugekauft? Wurde es dann reduziert?
Da muss man ein bisschen unterscheiden. Wer heute das Kloster besucht, der findet das Kloster vor, so wie es im Jahr 1136 geplant und gezeichnet wurde. Die Mauer ist unverrückbar, auch die Gebäude, die wir haben.
Wie, du meinst, das ist alles noch so wie
es
vor?
Es ist alles noch so. Wir haben eines der besterhaltenen Klösteranlagen ganz Europas und der Mehrteil, den man auch wirklich eindrucksvoll besichtigen kann, stammt aus der romanischen Bauzeit aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Und dann haben wir gotische Vergrößerungen, die wunderschön sind und noch einige barocke Anbauten. Aber das Klosterareal als solches ist so unverändert. Das macht die Anlage auch wirklich außergewöhnlich. Und Zukäufe, Veränderungen, die gab es immer außerhalb des Klosters. Also weitreichende Besitzungen, Weinberge, Weinlagen, sogenannte Grangien, das sind große landwirtschaftliche Betriebe. Und Eberbach hatte in der höchsten Ausdehnung Besitz bis nach Baden-Württemberg und Köln. Heute, und das ist glaube ich heute wichtig, weil das kann man auch alles besichtigen, auch vom Kloster aus. Der Weg in die Weinberge, in den Steinberg lohnt sich sehr. Heute ist es das größte deutsche Weingut mit 211 Hektar Gesamtfläche.
Sagenhaft. Ja gut, wenn du schon vom Heute sprichst, was macht das Kloster Eberbach denn heute aus?
Ja, unbedingt die Tatsache, dass man einfach hingehen kann. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, was man tun sollte.
Ist auch möglich,
hinfahren,
oder?
Also genau, je nachdem, wo man kommt, empfiehlt sich tatsächlich das Auto. Wobei wir wunderschöne Wanderwege, den Rheinsteig, auch Radwege im Rheingau haben, mit denen übrigens verschiedene, ich sag mal, Giganten der Weingeschichte, Schloss Johannesberg, Schloss Vollraths, perfekt miteinander zu verbinden sind. Aber auch eine ganze Perlenschnur an Klostern und Klosterruinen. Da bietet der Rheingau ohnehin unwahrscheinlich viel. Und Kloster Eberbach ist ein toller Ausgangspunkt für Tagestouren in den Rheingau. Ansonsten fährt man an und das sollte man, also das Wichtigste ist, dieses Kloster einfach zu sehen. Man kann es schlicht so besichtigen. Die Anlage ist wirklich groß. Wir haben 11 Hektar, die man belaufen kann mit Außen- und Innenteilen. Und dann kann man natürlich auch, das sollte man tun, das historische Kloster im Innern, der Kern, den wir Klausur nennen, den kann man besichtigen. Das ist so erstmal sehr, ich würde sagen, das ist der Standard, den man machen sollte.
Also du kannst mit dem Fahrrad hin, mit dem Auto hin.
Genau.
Wahrscheinlich unten am Rhein beim Schiff anlegen. Irgendwie kommt man auch hoch. Vielleicht gibt es dann Shuttle oder sowas.
Das wird ein bisschen komplizierter. Also es gibt öffentliche Verkehrsmittel, an die wir angebunden sind. Aber man sollte sich vorher ein bisschen überlegen, wo man anreist und welchen Weg man dann ins Kloster hochnimmt. Das muss man einfach planen. Aber das geht.
Aber Hubschrauberlandeplatz?
Na, leider nicht. Es wurde lange über eine Seilbahn diskutiert.
Nein,
aber
wirklich,
aus Kostengründen ist das, glaube ich, ein Projekt, das nicht so wirklich zum Tragen kommen wird.
Okay, also wenn du dort ankommst, sind aber Parkplätze vorhanden. Ja. So beginnst du.
Ja,
man fährt
so
an.
Ist es. Ab. Und es sind auch Parkplätze so vorhanden, dass das ganz angenehm ist. Man kann, das wissen viele nicht, man kann sehr wohl auch auf das Klostergelände durch das Tor durchfahren, da wir auch Parkplätze im Klosterinnenhof bereithalten, weil Parkplätze im engen Kisselbachtal prinzipiell rar gesät sind, aber das kriegen wir ganz gut hin. Wenn wir Großveranstaltungen haben, darüber informieren wir auf der Homepage auch immer, dann muss man ein bisschen gucken. Also wenn wie jetzt das Rheingau Musikfestival am Start ist über die ganze Saison, während der Konzertabende ist bei uns echt Highlife. Das kann auch schon mal zu einem kleinen Konfliktthema führen. Ist es immer dann nicht, wenn man sich vorher überlegt, wann man kommt und wo man sich niederlässt und vielleicht.
Ja, Julius, für dich ist das jetzt selbstverständlich, aber vielleicht jetzt, weil du das erwähnst, Rheingau Musikfestival. Klar, hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, aber was heißt das? In welcher Verbindung steht das jetzt mit dem Kloster?
Das Kloster ist Erstspielstätte, Gründungsspielstätte des Rheingau Musikfestivals. Überhaupt immerhin bis heute Europas größtes privat finanziertes Musikfestival schlechthin. Man muss dazu sagen, für die, die es nicht wissen, das Rheingau Musikfestival ist ein Festival der klassischen Musik, das aber auch mehr und mehr moderne Künstler, sofern sie dann in diesen Gesamtrahmen passen, auch darstellt. Wir in Kloster Eberbach sind durchaus ein Ort der kernklassischen Musik. Klar, mit unserer gewaltigen Klosterkirche sind wir prädestiniert für große Choralwerke, für Messen von Bach oder auch die Carmina Burana von Karl Orff. Und das Rheingau Musikfestival hat um die 160 bis 170 Konzerte in der Festivalspielsaison im ganzen Rheingau, von kleineren Spielstätten über die großen bis ins Kurhaus nach Wiesbaden. Und wir haben in diesem Jahr 29 dieser Konzerte bei uns. Und dann kommt man zum Beispiel zu uns nach Kloster Eberbach, genießt das Konzert in dieser wirklich einmaligen historischen Atmosphäre und hat im Grunde die Verbindung von Musik, Kultur, der Geschichte und natürlich auch dann dem Weingenuss und der Kulinarik. Das ist so der Dreiklang, den dieses Festival, glaube ich, einzigartig und mit der Region verbindet.
Dafür musst du ja ein Ticket kaufen.
So,
aber braucht man ein Ticket, um überhaupt in das Kloster reinzukommen?
Ja, also wenn du jetzt außerhalb eines Konzerts ins Kloster kommst, dann brauchst du zumindest für den Besuch der sogenannten Klausur ein Ticket. Das ist eintrittspflichtig. Damit finanzieren wir den Erhalt der Anlage unter anderem. Das Kloster kann man aber auch einfach so besuchen. Man kann auch da mit dem Rad durchfahren, man kann sich auf die Wiese setzen. Insbesondere kann man unsere wirklich sehr schöne große Vinothek einfach so besuchen, kann da ein Glas Wein trinken und auch bei uns in der Gastronomie einkehren. Also es ist auch so einfach ein Ausflugsort, wo man nicht unbedingt ein Ticket ziehen muss. Wer aber das Kloster wirklich kennenlernen will, dem ist das sehr zu empfehlen. Außerdem haben wir immer noch wechselnde Ausstellungen in der Klosteranlage selbst.
Okay, du sagst jetzt Gastronomie. Mhm. Vielleicht mal insgesamt, was gibt es so an Lokalitäten,
was man also machen kann,
an Angeboten?
Ja.
Genau. Sagen wir, ich komme jetzt dahin.
Ja.
Was würdest du empfehlen? Ich möchte jetzt das Kloster Eberbach komplett mir erschließen.
Ja.
Ja, ich habe jetzt 2 Tage Zeit oder einen Tag.
Ja, einen Tag.
Was sagst du?
Also, man kann bei uns auch schlafen. Wir haben ein sehr schönes kleines Hotel. Das ist schon auch ein besonderes Erlebnis, bei uns im Kloster zu nächtigen. Aus 2 Gründen. Zum einen, den Abend und die Nacht da zu sein, wenn das Kloster dann wirklich auch sich leert. Das ist einmalig atmosphärisch. Wir haben nur 29 Zimmer. Das heißt, es ist auch jetzt abends, es sei denn, es ist eine große Party, es ist eine Festivität. Aber wenn man zu einem normalen Tag kommt, hat man das Kloster abends für sich. Das ist schwer zu beschreiben. Das hat ein sehr, es umfängt einen mit einem fast mystischer Anmutung. Insofern doch ist eine Übernachtung auch eine gute Sache. Erst recht, wenn man so eine Tour durch den Rheingau vielleicht plant, wenn man wandert oder auch Rad fährt oder campt. Man kann auch bei uns einen Campingparkplatz nutzen. Dann ist das eine gute Idee. Ich würde immer beginnen mit einfach ankommen und als allererstes in die Vinothek und sich ein Glas Wein schnappen und bei uns, das heißt Spitalberg, das ist auf dem Klostergelände, das ist ein kleiner Weinberg, da hinsetzen mit einem Glas Wein und erstmal ankommen und dieses Kloster wirken lassen. Man hat einen fantastischen Blick von dort und so wärmt man sich erstmal auf. Und dann, ja, sollte man die Klausur besichtigen. Man geht runter und geht durch unsere Kasse und geht in die Klausur. Klausur ist ein altes Wort. Wir bezeichnen alle Gebäude im Kloster, so wie die Mönche die auch bezeichnet haben. Das ist im Prinzip der Inner Circle. Also das ist der in sich abgeschlossene Bereich, der früher auch wirklich nur für die Priestermönche zuständig war. Das ist das, was wir heute alle mit einem Kloster verbinden und was man erwartet. Es gibt einen Kreuzgang, es gibt ein sogenanntes Dormitorium, einen riesengroßen, wunderbaren Schlafsaal mit gotischem Gewölbe. Es gibt Refektorien, das sind Speisesäle mit gigantischen Verzierungen. Es ist alles groß, wirklich groß. Und es gibt natürlich eine überwältigende Basilika, also die Klosterkirche, die außerhalb der Festivalzeiten auch unbestuhlt und ohne Bühne ist. Und die ist, also A, ist sie ein einmaliges Zeugnis zisterziensischer, romanischer Baukunst aus dem 12. Jahrhundert. Aber selbst wenn man dazu gar keinen Draht hat, sie überwältigt einen. Die ist einfach schier gigantisch, wunderschön und total schlicht. Da findet man null Dekor, gar nichts. Ja, ist einfach ein wahnsinniger Raum.
Also habe ich jetzt ein Gläschen Wein getrunken.
Ja.
Jetzt schaue ich mir alles an. Von der Architektur her, von dem Kloster selber. Mhm. Wie geht's weiter?
Das kommt so ein bisschen drauf an, wer man ist. Wenn man Familie hat, insbesondere Kinder, dann ist man sowieso in der Klausur jetzt drin, dann macht man das auch deshalb und es lohnt sich sehr mit den Kids aktuell, das geht noch einige Monate, die aktuelle Lego-Ausstellung bei uns zu besuchen. Wir machen ja immer so für ein Jahr wechselnde Familienausstellungen, um auch dem Kloster ein bisschen mehr Attraktivität zu geben und auch um Kinder und jüngere Familien zu locken, das restliche Kloster auch kennenzulernen. Viele kommen tatsächlich ganz bewusst zu Lego, letztes Jahr hatten wir Playmobil, und bleiben dann aber am Kloster kleben. Ja, ich höre oft Kinder, die durch den Kreuzgang tollen und sagen, es ist ja alles wie bei Harry Potter. Und so ist es auch. Ja. Und da kann man schon einige Stunden dann verbringen. Man kann natürlich auch eine Führung bei uns machen, was ich auch sehr empfehle. Noch mehr empfehle ich eine Schlenderweinprobe. Wenn man oben schon den Wein gekostet hat und merkt, okay, den kann man ganz gut trinken, dann ist eine Schlenderweinprobe durch das Kloster eigentlich das Coolste. Aber dann wirklich mit einer unserer Gästeführerinnen durch das Kloster schlendert mit einem immer wechselnden Schluck Wein. Und so verbindet sich Geschichte mit Weingenuss und das ist einfach super. Das macht total viel Spaß. Also da ist man dann schon ohnehin einige Stunden beschäftigt. Weil man dann so viel Wein getrunken hat, es ist ratsam, was zu essen. Und dann empfiehlt sich bei uns definitiv die Einkehr in der Klosterschenke. Die ist untergebracht in ehemaligen Pferdestallungen der Mönche. Die liegt auch im Klosterareal auf einem Hügel auf der anderen Seite von der Vinothek, was sehr schön ist. Gerade im Sommer jetzt, wenn man draußen sitzen kann, weil man einen traumhaften Blick auf die gesamte Klosteranlage hat. Das ist echt toll. Ja, ja.
Also man isst und dann geht man schlafen.
Man isst und trinkt und schläft. Also das macht man.
Vielleicht möchte man ja auch noch zum Abschluss einen Film sehen.
Ja. Ah. Ich verstehe, ja. Ja, das. Also den Film, den, wenn man den so spontan sehen will, muss man sich den dann nach dem Klosterbesuch zu Hause anschauen. Dann erkennt man viele, viele Szenen von Der Name der Rose wieder.
Ein den Film, übrigens komischerweise gar nicht mehr alle kennen. Ja, scheint auch ein Generationsding zu sein.
Ja.
Also wir kennen ihn. Ja. Wahrscheinlich begeistert noch.
Ja.
Gibt aber Jüngere, die können damit schon gar nichts mehr anfangen.
Nee, klar.
Könnte man aber gut dahin führen dann.
Ja. Auf jeden Fall. Also und das ist, ja klar, ich meine, das ist komischerweise, ne? Der Film wurde 1986 war Premierenausstellung, war ein riesen Kinoerfolg. Wir würden heute sagen, es war ein Blockbuster. Sean Connery, den Namen kennen vielleicht noch mehr, Christian Slater und wirklich einige ganz große Filmstars haben da mitgespielt. Es ist bis heute, das ist ein alter Film aus unserer Perspektive heute, muss man sagen, aber der ist echt sehenswert, der ist einfach so gut gemacht und der war ja damals auch wirklich außergewöhnlich, weil der Regisseur, der hat das Buch Der Name der Rose des italienischen Schriftstellers Umberto Eco verfilmt. Das ist eigentlich gar nicht so sehr ein Krimi. Der Film ist mehr ein Krimi. Es geht um Morde in einem mittelalterlichen Kloster. Der Film ist sagenhaft gut gemacht, hat da durchaus eine gewisse Zeitlosigkeit, weil es damals schon dem Regisseur darum ging, diese echte mittelalterliche Atmosphäre rüberzubringen. Also die Abwesenheit von Licht, die Abwesenheit auch von Sauberkeit und all dem, was man so mit diesem nassen, feuchten Mittelalter in einem Kloster verbindet, das bringt der Film rüber. Er ist unglaublich spannend und alle Innenaufnahmen sind in Kloster Eberbach gedreht
worden. Alle Innenaufnahmen?
Alle Innenaufnahmen, ja. Man kann in jedem Raum erzählen, welche Szene im Film ist das gewesen. Es kommen jedes Jahr Tausende von Besuchern, die extra die Name der Rose-Führung buchen, weil die das auch sehen wollen. Da sind auch Jüngere dabei, die den Film dann aber jetzt eher als, guck mal, den neuen Schinken, den gucken die sich an. Ja, genau.
Ja.
Wir haben sehr viele Requisiten noch da. Also es wurden danach viele Filme in Eberbach gedreht. Wir sind bis heute auch...
Ihr macht weiterhin, seid offen für Produktion.
Absolut,
ja.
Absolut. Wir machen, es werden bei uns Musikvideos von Heavy-Metal-Bands gemacht. Wir sind Fernsehproduktionsstätte für einige berühmte TV-Sendungen bei ZDF. Und es wurden auch andere Filme wie die Martin-Luther-Verfilmung oder Hildegard von Bingen. Das wurde auch bei uns alles schon gedreht. Klar, es ist auch immer ein Ort, der als geeignete Szenerie zur Verfügung steht.
Aber Name der Rose wird regelmäßig dann dort vorgeführt. Man kauft auch Tickets und...
Genau. Das machen wir auch und zwar nur einmal im Jahr an drei aufeinanderfolgenden Tagen, immer am 1. Oktoberwochenende, so um den Tag der Deutschen Einheit. Da kann man auch online schon Tickets bei uns für kaufen. Das ist echt ein Erlebnis. Für alle, die den Film kennen, sowieso. Für die, die ihn nicht kennen, dann ist das der beste Rahmen, um den Film mal zu schauen, weil du einfach in dieser Basilika sitzt mit 700 anderen Mitzuschauern. Das ist eine riesige Großleinwand im Chor vorne aufgestellt und du schaust am Originaldrehort und erkennst auch die Basilika-Szenen, in der du sitzt im Film wieder und schaust am Originaldrehort diesen Film. Wir machen immer ein Rahmenprogramm dazu, das ist sehr kurzweilig. Es gibt kleine 20-minütige Name der Rose-Führung vor dem Film. Natürlich schenken wir Wein aus. Wir haben letztes Jahr am Premierenabend, das wusste keiner, war alles stockeduster und auf einmal sind mit Kerzen die Kiedricher Chorbuben eingelaufen und haben erst gregorianische Choräle gesungen. Also wir machen immer was. Das ist ein Event, ja. Das ist anders als Kino. Das ist schon nochmal was Besonderes, ja.
Aber ihr müsst euch also insgesamt wirtschaftlich rentieren. Ihr müsst euch selber halten. Oder bekommt ihr Zuschüsse, weil das Land Hessen sozusagen... Könnt ihr auch Minus machen oder müsst ihr Plus machen?
Also niemand soll Minus machen, aber so eine gewaltige Anlage, wie ich gerade eben sagte, du musst keinen Eintritt bezahlen, wenn du unsere Mauer durchschreitest und man sollte schon ein Gläschen Wein trinken, aber du kannst ja einfach so mit deiner Picknickdecke bei uns auf die Wiesen setzen. Die werden jede Woche gemäht. Also wir haben eine große, diese Anlage wird gehegt und gepflegt. Wir können nicht und das wollen wir auch nicht für alles von den Leuten Geld nehmen. Es ist ein hessischer Ort, es ist ein öffentlicher Ort. Das gehört sich so, dass wir ganz im Interesse durchaus auch des Landes Hessen hier eine Stätte sind, zu der man einfach kommen kann, ohne dass man irgendwas hat. Mit dieser Vorrede ahnst du schon, worauf ich hinaus will. Also wir tragen schon sehr, sehr viele der Lasten, die so ein Gebäude mit sich bringt, selbst. Durch Hotelbetrieb, die Gastronomie, Verpachtung, Eintritte, Veranstaltungen, wenn das Rheingau Musikfestival da ist, zahlen die eine Miete. Und wir machen im Jahr an die 800 Veranstaltungen, muss man wissen, bei uns im Kloster.
Geheiratet wird ja auch
bei uns. Geheiratet wird bei uns, wir haben ein eigenes Standesamt. Wir vermieten fantastische Räume für Tagungen, Seminare, Firmen. Wir haben eine eigene Tagungsetage, eine historische. Also wir drehen ein ganz großes Rad, würde ich sagen, sind daher vor allen Dingen auch, und du fragtest mich nach meiner Eignung, ein touristischer Betrieb, das muss man so sehen. Aber es reicht trotzdem nicht. Also so eine Anlage, und das ist, wenn Privatleute Schlösser und Burgen unterhalten müssen, die wissen genau, was das bedeutet. Das ist brutal, und ohne unsere Stifterin, unsere Mutter, das Land Hessen im Hintergrund, wären wir nicht in der Lage, zum Beispiel große Sanierungsprojekte, die gleich in Millionen gehen, zu stemmen. Das macht mit uns das Land Hessen. Ohne das Land Hessen würde es Kloster Eberbach in dieser Form gar nicht geben.
Aber ein Großteil macht eben immer noch der Wein aus.
Absolut.
Ja. Und da ist die Frage, man spricht ja immer vom Klimawandel.
Ja.
Merkt ihr das? Müsst ihr darauf reagieren? Kolossal. Wenn ja, wie macht ihr das?
Ja. Kolossal, natürlich. Der ganze Rheingau, der gesamte Weinbau, nicht nur bei uns, aber hier, spürt den Klimawandel. Ich glaube, wir haben ein wahrscheinliches Glück. Die Uni Geisenheim forscht ja auch schon seit ganz, ganz langer Zeit zur Resistenz des Riesling, aber auch zu anderen resistenten Sorten. Und bisher jedenfalls, die Kollegen vom Weingut können das viel besser übrigens erzählen als ich, aber bisher jedenfalls sieht es ganz danach aus, dass der Riesling ziemlich viel ab kann. Also in Sachen auch Temperaturen, die steigen, und Hitze. Eines kann er nicht, und das können die meisten Trauben nicht. Er kann nicht auf Wasser verzichten. Das heißt, wir sind sehr viel abhängiger von der Frage der Niederschlagsmengen und auch der Zeitpunkte der Niederschläge als jetzt von den Spitzen der großen Hitze im Sommer. Natürlich, wir merken schon, es wird immer heißer, die Ernte wird immer früher. Ein Beispiel ist, es gibt schon seit Jahren keinen Eiswein mehr. Eiswein ist ja eine ganz besonders späte Lese nach Frost. Die Trauben sind richtig gefroren, die Feuchtigkeit geht raus, es bleibt sehr viel Zucker, sehr viel natürlicher Zucker im Wein zurück, und daraus macht man diesen ganz seltenen, erlesenen Eiswein, den wir vielleicht mal in einem guten Restaurant als Dessertbegleiter trinken. Das gibt's schon gar nicht mehr, weil wir diese Frostperiode dafür gar nicht mehr hinbekommen. Also ja, um das kurz zu machen, der Klimawandel hat massive Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir heute Wein machen, und perspektivisch sicher auch darauf, welchen Wein wir machen.
Okay. Und Tourismus, steigt er oder fällt er?
Tourismus schwankt immer. Das ist so abhängig, wie es den Menschen geht. Das,
genau.
Ne? Ja. Also Tourismus ist irgendwie der Indikator, wie gut geht's den Leuten. Ja.
Deshalb frage ich, gell?
Also, sicher. Ist auch. Und die meisten Touristen sind Deutsche, sind Inlandstouristen. Ne? Dann kommt lange nichts. Dann kommen die holländischen Freunde, Benelux, und natürlich auch viele US-Amerikaner. Da profitieren wir sehr davon, dass die Rheinschifffahrten machen. Da ist Rüdesheim natürlich der Hauptnutznießer, der Drosselgas, aber auch wir. Und insofern merken wir natürlich schon die wirtschaftliche Gesamtlage. Wir merken das auch bei der Frage, wie kommen Familien mit dem Klostereintritt klar? Da müssen wir im Wettbewerb mithalten. Das muss irgendwie so passen, dass die Familien auch wirklich kommen, sich das leisten können. Können die dann noch in der Klosterschenke essen gehen? Oder ist so ein Ausflug nach Eberbach einfach zu teuer? Deswegen hängen wir voll mit drin, alltäglich, in dieser Frage, wie geht's eigentlich dem Tourismus im Land? Wir versuchen uns da an allen Stellen, auch hier im Rheingau, sehr intensiv als touristischer Partner einzubringen. Wir arbeiten mit allen zusammen. Das Kloster ist ja hier keine Insel. Meine Idealvorstellung ist, das Kloster ist einer der starken Tourismusmotoren in den Rheingau, der Menschen anzieht, der ein guter Gastgeber ist, zum Bleiben animiert und vor allen Dingen dazu animiert, die anderen wunderbaren, nicht nur Baudenkmäler, Weingüter, Aussichtspunkte und auch insbesondere die Gastronomie im Rheingau zu besuchen.
Auf jeden Fall. Du sagst, ja. Du hast von Insel gesprochen. Gibt es sowas wie eine Kloster Eberbach-Familie in dem Sinne, dass ihr auch alle mal euch zusammentrefft, einmal im Jahr eine Feier habt oder sowas?
Also es gibt mehrere familiäre Kreise. Ich glaube insgesamt, das ist für die Rheingauer und auch die erweiterte Region wichtig, Kloster Eberbach ist so ein Identifikationsort. Das war nicht immer so, denn zu klösterlicher Zeit war die Mauer ja geschlossen. Also klar, es gab Armenspeisung und so weiter, aber die Mönche waren auch nicht immer gut gelitten hier in der Region, weil sie auch als Grundherren auftraten. Seitdem das Kloster aber mehr oder weniger geöffnet ist und immer offener wird, und das gilt insbesondere seit 1945, seitdem das Land Hessen für das Kloster verantwortlich ist, da ist es ein offener Ort und hier haben ja ganze Familien eine unglaublich enge persönliche Bindung an diesen Ort. Die feiern dort Geburtstage, die haben dort geheiratet. Es gibt immer noch viele, die in Kloster Eberbach geboren sind, weil die da gewohnt haben. Ja, es gab auch eine kleine Schule und es gab einige Wohnungen. Und Kloster Eberbach ist ein kultureller Herzensort für diese Region. Hat daher auch eine ganz persönliche Bedeutung. Die sind immer da, kommen, da haben wir gar nicht so viel Einfluss drauf, außer dass wir die Tore weit aufmachen und das auch machen müssen. Daneben gibt es natürlich viele, die sich dem Kloster in ihrer Verbundenheit auch über beständige Spenden uns gegenüber ausdrücken, die teilhaben wollen, auch an Fortschritten der Arbeit, an dem, was im Kloster passiert. Das ist ein relativ großer Kreis von aktuell ca. 350 Privatspenderinnen und Spendern und auch einigen Firmen. Und für die machen wir mehrere Events im Kloster, angefangen von Sponsorenkonzerten mit dem Rheingau Musikfestival zu Spenderpicknicken und Co. Und dann gibt es die verschiedenen, die mit in und an diesem Kloster arbeiten. Unsere Schwester, das Weingut, gehört dazu mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Unser noch derzeit gastronomischer Partner gehört ebenfalls dazu. Wir haben die internationale Immobilienakademie IRAPS, die ein fester Mieter ist und auch Veranstaltungen und Schulungen bei uns gibt, die gehören dazu. Also das Kloster, ja, das ist schon so ein kleines Dorf, würde ich sagen, wo alle miteinander verwandt sind.
Du bist der Häuptling.
Ja, einer der Häuptlinge. Es gibt verschiedene für die Themen, aber für den Ort so, ja.
Ja. Und vielleicht so Richtung Abschluss, hast du eine Art Geheimtipp, Sachen, die es vielleicht oder die Menschen im Kloster selten zu Gesicht bekommen, baulich gesehen, nur eine Ecke oder irgendeine gastronomische, irgendwas, wo du sagst, hey, guckt euch die Sachen auch mal an, vergesst das nicht.
Also ja, gibt's auf jeden Fall. Es gibt gleich mehrere Sachen. Man kann bei einer normalen Klosterbegehung, kann man meistens den sogenannten Hospitalkeller nicht sehen. Da lohnt es sich, wahrscheinlich killen mich jetzt meine Kollegen an der Klosterkasse, da lohnt es sich aber auch gerade mal zu gucken, wenn da jetzt nicht die Hölle an der Kasse los ist, mal zu den Kollegen an der Kasse zu gehen und zu sagen, hey, können Sie mir mal den Hospitalkeller zeigen? Der ist mitten im Kloster. Wir können den nicht in einen normalen Rundgang integrieren, weil der ein abgeschlossenes Gebäude ist. Das ist ein Raum, selbst wenn man jetzt architekturhistorisch jetzt nicht so interessiert ist, das ist der absolute Knaller. Seit dem Jahr 1220 quasi unverändert, außer dass der mal verdunkelt wurde, um dort Wein einzulagern. Da stehen riesengroße historische Weinfässer drin. Der ist atmosphärisch, also da brauchst du keine Filmkulisse mehr. Das ist wirklich großartig. Das sollte man sich unbedingt anschauen. Dann hat man schon ganz viel von der alten ursprünglichen klösterlichen Atmosphäre erfahren, denn sonst ist das Kloster ja auch wirklich in einem sehr guten Sanierungszustand. Und was ich sehr mag, ist tatsächlich das Kloster gänzlich zu Fuß zu erkunden. Es gibt ganz viele Ecken, wo überhaupt keine Gäste und Touristen hingehen. Das betrifft auch den Bereich hinten am Hotel. Da geht es dann, wenn man weiterläuft, auch zur Klosterschenke. Das ist toll. Und dann haben wir einen sogenannten Klosterrundweg. Da läuft man ungefähr, ja, das sind so nach einer knappen Stunde, vielleicht auch eine Dreiviertelstunde, kann man einmal um das ganze Kloster rumlaufen. Das macht auch kaum jemand, obwohl man von da aus wirklich sagenhafte Perspektiven hat und sehr schöne Bänke, auf denen man schauen kann. Das ist so ein bisschen dieses echt zisterziensische Erbe der Auswahl dieses Ortes im Kisselbachtal. Das bleibt, du spürst diesen Grundtenor der Zurückgezogenheit von der Welt. Das Kloster umfängt dich, auch wenn da wahnsinnig viel los ist und wir da echt viel zustande bringen, umfängt dich eben doch mit dieser Ruhe, die nur dieser Rückzugsort so auslöst. Und das ist unkaputtbar.
Gibt es denn da eine Form von Reaktivierung von christlichen Elementen oder Begegnung? Oder das ist nicht der Fall?
Nein, also
zumindest es lebt von der Vergangenheit dann, ne? Oder schwingt von der Vergangenheit.
Sag mal, die Vergangenheit ist einfach so sichtbar in der Architektur als solches. Die springt dich förmlich an. Du musst nicht, um Geschichte anzuschauen, nach Kloster Eberbach kommen. Das ist viel Atmosphärisches auch einfach. Der Ort ist ja seit 1803 verweltlicht, also säkularisiert. Insofern platzieren wir dort keine christlichen Inhalte mehr. Es ist kein Kloster mehr. Das war es mal. Das meinst du sicher damit auch zu sagen, dass es nur noch historisch? Ja, wir betrachten damit Klostergeschichte im Schulterblick. Selbstverständlich sind wir offen und das findet auch statt, gibt es in der Basilika auch zuweilen noch Gottesdienste. Die katholische Kirche feiert den Pfingstgottesdienst da. Wirklich ein tolles Ereignis ist der große Winzererntedank, der ökumenisch ist. Da stellen wir die Klosterkirche zur Verfügung. Die sind uns lieb und teuer, aber es sind im Grunde Veranstalter in den klösterlichen Mauern. Das Kloster ist ein offener Ort für alle und deswegen findet jeder so seinen Zugang zu diesem Ort. Und wer den christlichen, überhaupt den transzendentalen Zugang sucht, der findet den auch. Es gibt wunderschöne Orte, die sind eben auch als spirituelle, als christliche Orte gebaut worden. Und das kannst du den Steinen, warum sollte man das auch tun, ja auch nicht austreiben. Das heißt, die atmen das. Und wer dafür zugänglich ist, der wird das dort auch finden. Wer damit nichts am Hut hat, der ist in Kloster Ehrbach aber genauso gut willkommen und kann sich die Anlage anschauen und auch dort seine eigenen Erfahrungen machen.
Das ist alles sehr, sehr schön, wie du das beschreibst und erzählst. Vielleicht zum Abschluss oder letzte Frage. Wir haben den Ist-Zustand und die Geschichte beschrieben. Gibt es eine Art von Vision für dich oder in eurer Gruppe, dass ihr auch seht, wie werden sich die Dinge verändern, entwickeln? Sind wir da präpariert oder wollen wir andere Schwerpunkte setzen?
Absolut. Wir arbeiten in diesen Jahren an einer kompletten musealen Neukonzeption. Ich habe ja erzählt, wir haben Wechselausstellungen, das ist gut, aber wir haben eigentlich so keine richtige Zugänglichkeit, die auch Spaß macht. Also weißt du, wenn ich so ein Wort wie das Wort Reichsdeputationshauptschluss erzähle, weiß ich jetzt schon, da steigen 99% aus. Also es geht ja auch nicht darum, Geschichte um der Geschichte willen zu erzählen, sondern dieses Kloster ist so spannend und es gibt so wahnsinnig unglaubliche Geschichten, die dort stattfinden, die am Ende zwei Dinge tun. Entweder sie sind einfach nur Amüsement und Zeitvertreib und machen Spaß. Und dann ist das auch super. Das muss man aber richtig darstellen. Oder aber sie lehren uns ein kleines Stückchen über uns selber, über Menschen, über den Umgang miteinander, wie Geschichte sich auch, ja, vielleicht reimt, um nicht zu sagen wiederholt. Und da suchen wir jetzt gerade, weil wir schauen uns ganz viele moderne Konzeptionen an, natürlich auch mit vielen digitalen Tools. Und wir haben auch erste Maßnahmen schon umgesetzt, wie unsere 3D-Projektionen auf alte Grabplatten. Das ist ziemlich, ziemlich irre. Da suchen wir uns jetzt den richtigen Weg, um diese Zugänglichkeit gut zu machen. Und dann gibt es große Projekte. Wir arbeiten an einem Hotelneubau auf dem Gelände, um unsere Zimmerkapazitäten deutlich zu verbessern. Da sehen wir uns durchaus als ein touristischer Ort, der dem Rheingau was Gutes tut, aber auch unsere Tagungsgäste zur Übernachtung Möglichkeiten anbietet. Und es geht immer darum, dass wir in einem guten Balanceakt zur Würde des Ortes auch ein moderner, ganz moderner und frischer Gastgeber sind. Und das ist ein Thema für uns im Weingut und natürlich auch für die Entwicklung einer spannenden modernen Gastronomie.
Julius, ich danke dir für das Gespräch. Danke, dass du hier warst. Alles Gute für dich, für das Kloster und lieben Gruß an die Zuhörer.
Vielen Dank, auch fürs lange Zuhören.
Rheingau Kompass, eine Produktion von Watch Your Head, der Audioagentur im Rheingau.